Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Folge 47. Dieses Mal sprechen Fabian und ich über die erste Staffel von Babylon Berlin. Dabei nehmen wir keine Rücksicht auf Spoiler. Zum Zeitpunkt der Aufnahme kannten wir aber auch nur die ersten 8 Folgen. Jetzt geht's los.
Ja, ich komme ja gerade von der Buchmesse und habe da gesehen, auch es gibt einen großen Aufsteller, es gab eine große Werbefläche, der neue Volker Kutscher-Roman über den Ermittler Gerion Rath, auf dem Babylon Berlin ja basiert,
genau.
Erscheint jetzt im Frühjahr, glaube ich, bei Piper.
Ist er nicht vorher bei Kiwi erschienen?
Ja, der ist von Kiwi, wahrscheinlich hat er ein besseres Angebot bekommen.
Vermute ich auch.
Und hat dann, bei Piper ist auch eine größere Verlagsgruppe und hat zu Piper gewechselt. Hm. Und quasi diese Reihe um Babylon Berlin, das heißt ja, Babylon Berlin ist ja nur der Titel der Serie.
Ja,
Der neue Gerion Rath Krimi heißt es dann so. Genau, der erste Fall oder der erste Band heißt dann Der nasse Fisch und auf den basiert Babylon Berlin, soweit ich weiß.
Genau, ja.
Zumindest und das ist die erste Staffel.
Gerion Rath heißt dann auch die Reihe, ne?
Genau. Und da gibt es jetzt, weiß nicht, 5 Bände oder so schon, also schon einige. Und das war auch schon recht populär. Und dann haben sie es, ich glaube, sie haben sich auch relativ lose bedient. Es ist nicht eine 1:1 Verfilmung.
Mhm. Aber sie hätten.
Also es werden auch Motive so ein bisschen aus dem Roman oder vielleicht auch sogar aus dem folgenden Roman ein bisschen vermischt miteinander. Aber die Figur gibt's, es ist dieses Setting, 20er Jahre Berlin. Auch die Hauptfiguren sind gleich, auch die Charlotte Ritter, mit der er da dann mehr zu tun bekommt. Und das war schon immer so ein, also das wurde so als deutscher, guter deutscher Krimi, der so ein bisschen noir auch ist, so habe ich das wahrgenommen.
Ja, und gleichzeitig auch ein historischer Roman, ne? Also historischer Krimi halt. Ne? Gab ja auch schon diese ganze Welle, bevor Frank Schätzing den Schwarm geschrieben hat, war der ja auch schon ein Mittelalter-Krimi-Autor und hat so einen kölschen Mittelalter
Köln-Krimi,
Tod und Teufel geschrieben. Also das war jetzt unser Einstieg schon. Babylon Berlin, aktuell ist die erste Staffel im ersten gelaufen. Also beziehungsweise, ich glaube, ja, es ist wirklich die erste Staffel, die ersten 8 Folgen, die man auch in der Mediathek abrufen konnte. Ich glaube, bis jetzt, also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch diese Woche und in dieser Woche startet auch schon dann die zweite Staffel mit den nächsten 8 Folgen. Die liefen allesamt schon im letzten Jahr auf Sky, denn diese Serie hat eine interessante Produktionsgeschichte, dass es da so viele Töpfe gebraucht hat, weil es wohl die teuerste nicht englischsprachige Fernsehproduktion ist, meines Wissens. Es ist also anscheinend wirklich ein Rekord sozusagen, dass mit so einem Budget ist außerhalb von England und Großbritannien und Amerika noch nichts produziert worden. Ich habe jetzt aber keine genaue Hausnummer, wie sich das jetzt genau verhält im Verhältnis jetzt zu sowas wie Game of Thrones oder so. Auf jeden Fall ist ja auch prominent, ich weiß nicht, ob man sie Showrunner nennen soll, aber die Regisseure, Autoren und Produzenten ist ja unter anderem auch Tom Tykwer. Das Ganze wurde finanziert eben in Koproduktion von Sky, die Erstausstrahlungsrechte hatten, und der ARD-Tochter Degeto, die ansonsten auch für Fernsehfilmproduktionen verantwortlich war. Ich habe vergessen, eine dritte Firma, die eben für die internationalen Vermarktungsrechte mit an Bord ist, und die Show wurde halt eben auch direkt international nach Großbritannien und an Netflix verkauft. Also Netflix macht es überall außer Deutschland und ich glaube Großbritannien. Und in Großbritannien ist es eben Sky, auch das dortige Sky. Und und hier in Deutschland war es dann zuerst Sky und ein Jahr später jetzt eben im ersten. Ich kann mich dunkel erinnern, kannst du dich erinnern, als das letztes Jahr lief, dass das irgendwie besonders stattgefunden hat, oder ist das auch so ein bisschen untergegangen für dich?
Für mich ist es ein bisschen untergegangen auch tatsächlich, weil ich fand es spannend. Ich habe auch mehrmals so den Trailer gesehen und fand da besonders diese Szenen am Hermannplatz in Berlin toll und war irgendwie, hatte irgendwie Bock drauf. Aber dann hat auch niemand so wirklich in meinem Umkreis, glaube ich, das geguckt, weil einfach immer noch sehr wenige Leute Sky haben. Und so kam ich da nie dazu, dass das mehr thematisiert wurde, irgendwie in Gesprächen oder so. Ich habe das wirklich sehr wenig wahrgenommen, dann auch immer wieder so im Hinterkopf gehabt, ja, es gibt diesen Plan, dass das auch dann mit Verzögerung dann in Öffentlich-Rechtlichen kommt. Habe dann irgendwann die Nachricht jetzt, hatte das dann auch wieder so ein bisschen vergessen und dann die Nachricht dann gesehen und mich gefreut und das dann geguckt. Also linear tatsächlich.
Ach, das hat sich im Fernsehen geguckt.
Am Sonntagabend die ersten 3 Folgen, also die Premiere der ersten 3 und dann in der Mediathek die restlichen 5, ja, die jetzt die erste Staffel ausmachen, ne?
Die haben ja auch die, das fand ich auch ganz nett, die haben, was das ZDF auch schon mit manchen teuren Produktionen gemacht hat, die sie eigentlich eingekauft hatten, sie haben es vorab in die Mediathek gestellt, sodass man es quasi streamen konnte, bevor das im Fernsehen lief. Das war aber, also...
Was halt einfach, ja, das ist ja so ein bisschen Netflix, der Netflix-Style, ne? Dass du einfach dann Sachen einfach komplett bingen kannst.
Genau, wobei sie ja auch schon, das ist ja auch schon lustig, dass sie dann hingehen und sagen, wir bringen 3 Folgen an einem Abend. Das ist ja auch schon so ein Netflix-Ding eigentlich. Sonst, eben weil die Leute,
Wenn den Leuten nicht vertraut oder nicht zutraut, dass die so lange warten, dass die einfach...
Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, die Serie ist auch so angelegt, weil die Serie ist so ähnlich wie viele Netflix-Produktionen, habe ich das Gefühl, dass das ein Stück weit so ein sogenannter Slow Burn ist. Also es fängt halt ein bisschen langsam an und du bist aber schon irgendwie, bist du neugierig nach der ersten Folge weiter zu gucken. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du sowas guckst und dann eine Woche warten musst auf das nächste, dann weiß ich nicht, ob das dann so im Gedächtnis bleibt. Das ist vielleicht schon wieder ein bisschen, geht schon in eine kritische Richtung.
Und sie haben es auch tatsächlich... Das fand ich interessant. Das ist, wenn man das im linearen Fernsehen guckt, fällt das auf. Die haben diese 3 Folgen nahtlos aneinander gezeigt, also ohne Abspann und Vorspann zwischendurch.
Oh, okay, das finde ich komisch.
Das fand ich interessant, weil in der Mediathek siehst du ja dann immer so, jetzt ist das eine vorbei, das andere beginnt. Geht ja gar nicht anders, weil du wieder auf Play drücken musst.
Nee, das hat die App auch noch nicht so drauf. Ich glaube, es gibt kein Netflix automatisches Anschließen, genau, in der Mediathek.
Und es gibt immer dann halt wieder den Titel, der sein und die der ja auch relativ kurz ist, aber es wurde dann im Fernsehen tatsächlich reibungslos
quasi zusammengeschnitten, also auf 2,5 Stunden.
Ich glaube, es kam dann irgendwann so eine Einblendung Teil 2, ganz, ganz klein. Aber es lief wie ein Film, wie ein sehr langer Film durch. Und ich glaube, dadurch, dass jede Folge ja eine Dreiviertelstunde lang ist, kann man es auch fast noch wie einen langen Film dann sehen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass jede Folge eine Stunde ist und du dann 3 Stunden glotzen würdest. Das geht schon irgendwie noch.
Ja, das also ist aber auch...
Finde ich okay.
So, muss ich
weil
auch sagen,
sie wollen wahrscheinlich auch ein bisschen haushalten, nicht so damit haushalten, weil sie wissen... Das gibt's auch schon auf verschiedenen, also man kann es bei Sky wahrscheinlich auch immer noch gucken oder man
kann es auf Blu-ray kaufen.
Angebote. Man kann es vielleicht sogar schon kaufen, genau. Also man will es jetzt auch nicht so künstlich verknappen, denke ich mal. Das war die.
Es ist allerdings auch nirgendwo on-demand.
Motivation.
Es ist auch nirgendwo, ich glaube, man kann es bei Sky. Ich habe mal versucht rauszukriegen, ob ich es irgendwo streamen könnte, wenn ich jetzt nicht warten wollte bis Donnerstag, um die nächsten 8 Folgen zu gucken. Aber ich glaube, bei Sky ist es jetzt über sowas wie Sky Ticket nicht verfügbar. Also es kann sein, dass das auch bei denen schon wieder aus der Mediathek, aus der Bibliothek raus ist, aus dem Katalog oder was auch immer. Aber ich muss sagen, noch mal kurz zum Thema lineares Fernsehen. Also das ist, ich finde das ein interessantes Phänomen. Also erstmal grundsätzlich dieses Gesamtgebilde mit den mehreren Beteiligten, um sowas zusammenzukriegen. Dass dann das erste auch so schlau ist, die haben das an einem Sonntagabend 7:45 am Tatortsendeplatz gebracht, haben es dann auf Spielfilm Plus Länge gebracht, damit keiner irgendwie, der Tatort gucken will, in die erste Folge reinrutscht und dann aufhört zu gucken und womöglich die zweite und dritte nicht schaut, sondern sie haben versucht, die Leute möglichst schon anzufixen mit der vollen Ladung. Sie hätten ja eigentlich sagen können, okay, wir machen jetzt komplett den Tatortsendeplatz, 2 Folgen. Ich glaube, sie haben es aber, glaube ich, so gemacht, 3 Folgen an einem Sonntag, dann nochmal 3 Folgen und dann irgendwie 2 Folgen nochmal am Stück, glaube ich, letzten Donnerstag.
Ja. Also es wurde halt wirklich zu einem Event gemacht, das kann man schon mit Fug und Recht behaupten. Und es hat sich dann auch, also das ist der Sonntagabend ist der wertvollste Sendeplatz, den die ARD zu vergeben hat. Und es hat sich auch dann ausgezahlt. Sie hatten dann Einschaltquoten, glaube ich, von ungefähr 8 Millionen. was ungefähr so dem Tatort entspricht. Ja. Einem guten Tatort.
So ein Tatort ist aber, glaube ich, auch günstiger wahrscheinlich, als diese Serie war. Ich glaube, so ein Tatort hat ein siebenstelliges Budget, meines Wissens, aber ich glaube, eine Tatortproduktion kommt in der Regel mit einer Million aus. Ich bin nicht ganz sicher. Das habe ich irgendwann mal gehört. Ja. Kann sein, dass das nicht stimmt, aber
das ist, glaube ich, die wirklich, dadurch, dass halt so viele beteiligt sind, da wollten sie es halt wirklich jetzt mal wissen. Ne?
Ja.
Weil wirklich eine gute Serie produzieren und diesem Plan muss sie jetzt halt auch standhalten gegenüber. Ne? Also das ist dann so, das habe ich schon jetzt so ein bisschen in den Diskussionen gehört. Es gibt so die Leute, die das auch dann daraus resultierend für überproduziert halten und dann alles so ein bisschen zu glatt gebügelt und ein bisschen zu sehr so shiny und auch da nicht so authentisch ist oder dass man die Kulissenhaftigkeit oft erkennt. Andere sind begeistert. Also ich zum Beispiel, also begeistert, keine Ahnung, ist jetzt auch nicht das Beste, was ich jemals gesehen habe, aber ich finde es eine wirklich gute, gut gemachte, auch filmerisch liebevoll umgesetzte, von der Besetzung her starke, vom Plot her, naja, Slow Burn ist so ein Stichwort, aber auch, ich habe es gerne geguckt, also ich fand es qualitativ einfach gute Unterhaltung.
Ja, kurz nochmal zum Thema lineares Fernsehen, weil das hatte ich eben nämlich angeschnitten. Das habe ich nämlich aber lustigerweise auch so gehört bekommen von Leuten, die da zufällig reingerutscht sind, weil die den Tatort gucken wollten und dann haben sie eben die ersten zwei, drei Folgen geguckt und so sind die sind viele dabei geblieben und haben es dann danach in der Mediathek gestreamt. Also zumindest jetzt so die drei oder vier Leute, von denen ich gehört habe, dass die das auch gesehen haben. Ich erinnere mich auch dunkel, dass es auch eine Plakatkampagne gab, also es wurde schon ein bisschen beworben, wenn ich überlege, was alles so von den Öffentlich-Rechtlichen auch schon manchmal so mit Werbeflächen schon beworben worden ist, dann finde ich, dass es hier, also bei so einer Produktion wäre es ja wahnwitzig, wenn die das nicht tun würden, dann musst du ja irgendwie gucken, dass du dann, wobei, ist jetzt nicht so, dass die ARD Geld reinholen würde, damit das viele Leute gucken. Die haben ja jetzt brauchen keine Werbeeinnahmen. Weswegen es, glaube ich, auch nicht wichtig war dafür, ob das fortgesetzt wird oder nicht. Weil ich glaube, dass es noch eine weitere Staffel geben wird und nochmal 8 bis 16 Folgen. Das, glaube ich, wurde sogar schon vorher verkündet. Weil da war, glaube ich, Sky und die Annahme international wichtiger als tatsächlich die Performance im ersten. Das ist fast schon Afterthought, das hängt halt noch so hinten dran, das ist halt noch so ein kleines Beiwerk, dass es halt auch noch im ersten läuft, obwohl die das irgendwie zu einem, ich weiß nicht, Drittel oder so mitfinanziert haben, oder vielleicht sogar 40%, bin ich ganz sicher, ich weiß ja nicht, ob das alles, also ich habe es mir nicht gemerkt oder man weiß es nicht genau, eins von beiden, ich weiß es nicht genau, aber mir ging das ähnlich wie dir, dass ich es auch sagen muss, es ist, also man merkt, dass es eine teure Serie ist. Ich finde es durchweg gut gespielt. Ich finde es sehr stimmungsvoll. Es ist auch so, dass es gut funktioniert, so was diesen Suchtfaktor angeht, den viele gute Serien haben. Ich muss aber auch sagen, dass wenn ich jetzt auf die nächsten 8 Folgen ein halbes Jahr warten müsste, dann weiß ich nicht, wie viel ich noch wüsste von der ersten Staffel. Weil ich habe das Gefühl, dass es vieles auch so, auch weil es ein Stück weit komplex ist oder vielleicht, nicht irgendwie komplex, eher verworren. Also, dass du das Gefühl hast, es werden doch einige Handlungsstränge aufgemacht. Zum Beispiel diese ganze Story mit diesen Trotzkisten, mit diesen russischen Dissidenten. Dann kommen ja auch noch diese Reichswehrleute, diese Proto-Nazis, will ich nicht sagen. Das sind ja, glaube ich, eher mehr so Monarchisten und so, die dann noch da eine Rolle spielen, die so hier Freikorps-mäßig unterwegs sind.
Revanchisten.
Das passt.
Schwarze weiße Korps, ja.
Ja, schwarze Reichswehr, ne, heißt es. Aber das finde ich aber auch, das finde ich, also, das muss ich sagen, macht es aber auch mit aus, ne, diese Gemengelage. Der Hauptplot ist ja, wobei, ist das der Hauptplot schon, ne, also mit diese Erpressungsgeschichte, ne, also dass dieser Gerion Rath ist ja in so einer Art geheimer Mission unterwegs. Ist aus Köln.
Da wird ein bisschen, das wird auch, ich habe jetzt gerade vorhin nochmal so ein bisschen geguckt, auch mir die Inhaltsangaben von den Büchern so quer durchgelesen. Also ich glaube, aus dieser Erpressungsfall, der kommt zum Beispiel gar nicht in dem ersten Band vor, sondern erst in einem späteren, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Also sie mischen das auch so ein bisschen durcheinander. Und ich glaube, sie picken wirklich Motive aus allen Büchern raus.
Ach, da bin ich jetzt überrascht, weil und ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das die Hauptgeschichte gewesen wäre, womöglich im ersten Band.
Also wenn man so die Inhaltsangabe von dem ersten Band liest, dann ist es eher so, er kommt wegen einer Geschichte, die in Köln passiert ist, nach Berlin, um neu anzufangen. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht die Sache mit der Schwester, mit der Frau seines Bruders ist oder so. Jedenfalls ist da jetzt zumindest so, wenn man das so grob scannt, von diesem Erpressungsthema gar nicht die Rede.
Gut, das würde ja auch irgendwie passen. Vielleicht ist es ja dann auch so, dass er in der Romanvorlage aus anderen Gründen nach Berlin gegangen ist und dann wird er später eben, kriegt er diese Sondermission, weil er eben in Kölner in Berlin ist. Ne? Das könnte ja sein.
Ja. Also man merkt ja schon, er hat diese Bezüge nach Köln und das ist jetzt vielleicht auch vorgegriffen, aber die Sache ist auf jeden Fall, also das ging mir auch so, dass halt sehr, sehr viele Figuren eingeführt werden, wo man das Gefühl hat, so wenn es jetzt vorbei wäre, dann wären diese Figuren umsonst eingeführt gewesen, weil die halt viel zu wenig, weil mit denen schon noch viel zu wenig passiert ist, so. Und das ist drauf, ganz klar darauf angelegt, dass es einfach weitergeht mit bestimmten Charakteren, mit bestimmten nicht vielleicht oder eher weniger oder die jetzt dann erstmal von der Bildfläche weg sind. Aber zum Beispiel vor allem diese Beziehung zu Charlotte Ritter, glaube ich.
Ist anders.
Die begegnen sich ja nur ein paar Mal. Mhm. Und beginnen dann so ein bisschen so ein, dass sie halt so eine Assistentin von ihm wird. So. Ich glaube, das ist dann darauf angelegt, dass die wie so ein Team irgendwann werden und zusammen ermitteln. Das habe ich zumindest mal gehört von Leuten, die Bücher gelesen haben. Und das ist ja jetzt noch gar nicht so. Sie versucht sich so ein bisschen da so einfach rein einzumischen und mitzumischen, wird so ein bisschen aber auch erst noch zurückgehalten und so. Und das war dann auch mein Eindruck, wie halt einfach diese Geschichte erzählt wird. Es fängt sehr langsam an. Es ist dann auch so ein bisschen verworren, was eigentlich jetzt passiert. Ich konnte nicht immer so ganz folgen, fand es dann auch von der Dramaturgie her, so vom Tempo her ein bisschen komisch, weil es dann immer so ein bisschen abgeschweift ist auf Nebenschauplätze und dann hatte man so ein bisschen Schwierigkeiten, die Fäden zusammenzuhalten. Und naja, es dreht sich dann am Ende natürlich einfach um diesen Erpressungsfall.
Ja.
Dieser Strang ist, so wie ich das jetzt verstanden habe, zumindest fürs Erste einigermaßen stringent durcherzählen.
Ja, das ist ja, also, genau, das hätte ich auch gedacht, dass jetzt, genau, Punkt die ersten 8 Folgen schließen das ja scheinbar oder vielleicht auch nur, also auf jeden Fall anscheinend, vielleicht auch nur scheinbar ab. Also, kurz, und dann an dieser Stelle sage ich jetzt so mal, ab jetzt würde ich sagen, können wir ohne Rücksicht auf Spoiler sprechen. Er selber ist Veteran des Ersten Weltkriegs und er hatte halt sowas wie posttraumatisches Stresssyndrom, dass er eben, wie sagt man denn noch dazu? Also er hat halt einen Flattermann, ne? Oder er ist halt hat halt so Panikattacken und er behandelt das selber in Anführungsstrichen damit, dass er Morphium nimmt damit eben seine Flashbacks und seine Panikanfälle unterdrückt. Hat offenbar, das wird auch erst im Laufe dieser 8 Folgen klar, dass er eine Affäre hat mit der Frau seines Bruders. Sein Bruder wiederum ist seit dem Ersten Weltkrieg verschollen. Er war zusammen mit dem an der Westfront und er ist dann gefangen genommen worden, weil sein Bruder im Niemandsland lag, offenbar verletzt. Und man weiß nicht genau, ob der überlebt hat oder nicht. Und es, am Anfang ist es nicht so ganz klar, ob er verheiratet ist oder nicht oder ob er die Witwe seines Bruders geheiratet hat, aber es kann ja gar nicht sein. Es ist ja nicht die Witwe, weil man weiß nicht, ob der noch lebt. Anyway, das wird auch erst im Lauf der Serie klar, dass er nicht verheiratet ist. Man weiß zwar, dass er eine Frau in Köln hat, mit der er öfter schreibt, aber das ist offenbar die Frau seines Bruders.
Und es gibt ja am Anfang diese Szene, wo er in der Kirche steht und Und da,
das sieht man diese Hochzeit,
und,
ne? Aber das war die Hochzeit
seines Bruders. Und das, ich nehme an, das ist die Hochzeit seines Bruders. Das wird am Anfang ist es ja total missverständlich, wenn man das nicht weiß.
Ja, das ist aber, glaube ich, auch absichtlich so, dass du suggerierst, dass du denkst, es wird halt eben suggeriert, das sei seine Hochzeit vorm Krieg gewesen. Oder vielleicht auch während des Ersten Weltkriegs. Und dann ist er mit seinem Bruder an die Front. Ja, und dann, es wird relativ früh dann klar, also er ist dann bei der Sitte in Berlin und nimmt dann da so einen Pornografen hoch und versucht allerdings an einen ganz bestimmten Film zu kommen, der offenbar jemand Prominentes aus der Politik bei etwas Unziemlichen zeigt und damit wird diese Person erpresst. Und dann geht eigentlich so die kompletten 8 Folgen, ist er auf der Suche nach dem Original, dem Positiv dieses oder dem Negativ dieses Films. Und es wird eben suggeriert, dass es was mit Adenauer zu tun hat. Auf jeden Fall wird Adenauer genannt, der ist ja zu dem Zeitpunkt Bürgermeister von Köln. Ich glaube, man sieht ja am Schluss, dass es sein Vater ist, ne, der da in dem Video zu sehen ist. Ich meine, das ist sein Vater, weil er spricht
der
ja mit
Vater
dem.
Auch beteiligt ist, ja.
Ja, aber ich glaube, man sieht nachher den Film.
Also der nasse Fisch und der stumme Tod sind die ersten beiden Fälle. Und im stummen Tod geht es halt um diese Adenauer-Erpressung. Das ist, glaube ich, auch sogar historisch, dass es das gab.
Tatsächlich?
Ich weiß es gar nicht genau.
Das habe ich nämlich nicht nachgelesen, weil ich wollte mir nichts spoilen.
Vielleicht auch nicht.
Ja, spielt 1930.
Stern.de.
Konrad Adenauer und die Deutsche Bank. Naja gut, aber ich will mir jetzt auch nicht die nächste Staffel spoilen, indem ich jetzt die Romanzusammenfassung lese. Aber ja, also die in dem original ersten Roman ging's wohl auch viel mehr um diesen Blutmai, der auch in der Staffel vorkommt.
Also laut Stern.de ist die Geschichte um Sexfotos Adenauers reine Fiktion.
Ja, das habe ich mir auch fast gedacht, aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich Adenauer ist, weil ich habe das Gefühl, dass dann nachher, als er diesen Film guckt, dass er dann merkt, dass das sein Vater ist, der irgendwie Polizeipräsident von Köln ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, auf jeden Fall ein hohes Tier auch
also
bei der
Polizei. Meine Theorie war, oder so wie ich es verstanden habe, ist, dass halt sowohl Adenauer als auch sein Vater da irgendwie beteiligt sind.
Okay. Ja, ich war nicht sicher, so bisschen, ob das wirklich.
Dass er dann so ein bisschen das Vertrauen verliert, so, weil er ja eigentlich, er sagt ja am Schluss, er will in Berlin bleiben.
Richtig, genau.
Will er nicht mehr zurück nach Köln. Und ja.
Ja, im Roman, der wurde übrigens auch als Hörspiel adaptiert, habe ich jetzt auch gelesen. Also auch von öffentlich-rechtlichen
Schulen. Und es gibt eine Graphic Novel.
Und ein Graphic Novel gibt's auch, richtig. Mhm. Im Roman hat eine andere Vorgeschichte, dass er wohl dass er wohl irgendeinen Verdächtigen niederschießt, unberechtigt, und dadurch wird seine Karriere zerstört, aber sein Vater schafft es dann, ihn nach Berlin abzuschieben, sodass er dann da noch irgendwie quasi neu anfangen kann. Und das ist so seine Hintergrundgeschichte, wie er in Berlin landet im Roman. Aber ich finde es an sich eine interessante, also ich meine, klar, ist Berlin 20er, 30er Jahre ein super interessantes Setting. Aber ich finde das einen lustigen, oder ich fand es interessant, dass es gerade ein Kölner ist. Auch wenn ich jetzt nicht sicher bin, ob der Schauspieler, der den Gerion Rath spielt, wo der jetzt herkommt. Der ist übrigens.
Das weiß ich auch nicht. Aber der Volker Kutscher kommt auf jeden Fall aus Lindlar.
Wer? Aus Lindlar.
Der Volker Kutscher. Der hat da einfach was über den.
Ach so, der Autor.
Aus seiner Gegend geschrieben. Ja.
Ja.
Der hat sich da einfach. Also doch fast ein Köln-Krimi.
Der Volker Bruch heißt der Darsteller, geboren 1980 in München, ist halb Österreicher, der den Gernot Rath verkörpert.
Es gibt zumindest einen schönen, auch glaube ich, echt kölschen Apotheker, ne?
Der ist ja der ich bin nicht ganz sicher, warte mal, ich guck mal gerade, ob ich das nicht noch nachlese, weil ich fand das nämlich so überzogen, dessen kölschen Akzent, dass ich mich gefragt habe, ob das nicht aufgesetzt ist. Waldemar Kobus, geboren in Chytno, Polen, als Deutscher. Gucke ich mal kurz. Nach Düren, in Düren aufgewachsen. Das ist authentisch, also.
Na jo.
Der Waldemar Kobus in Chytno, deutscher Bezeichnung Ortelsburg, ist der geboren. Aber erst 1966, also ist er noch gar nicht so alt. Ja, alles relativ. Ach, und der hat auch schon mit den Wachowski-Geschwistern zusammengearbeitet. In Speed Racer hat er mitgespielt und der war an Bryan Singers Valkyrie. Aber das ist eh so lustig, wenn der so. Ich habe diese Serie geguckt und habe nur bei ganz wenig Leuten. Ich meine, klar, im Vorspann hat man einen Namen wiedererkannt. Ich meine, der Lars Eidinger hat eine kleine Rolle in der Serie. Ja. Jetzt fällt mir natürlich prompt keine anderen mehr ein. Fritzi Haberland hat eine Rolle. Jördis Triebel, auch so ein Name, den man schon mal gehört hat. Marc Hosemann, Benno Fürmann, die sind teilweise aber auch in kleinen Rollen. Matthias Brandt ist drin, Hanna Herzsprung. Aber
das ist super besetzt, ja, finde ich wirklich.
Ja, aber ich finde das so interessant, weil das sind alles deutsche Schauspieler, die Tatorte und andere Fernsehproduktionen und Theater rauf und runter gespielt haben. Und weil ich so, wie soll ich sagen, so kolonialisiert bin, angelsächsisch, und so wenig deutsche Produktionen schaue, sind das für mich ganz viele unbekannte Gesichter. Also die Darstellerin, die Charlotte Ritter spielt, Liv Lisa Fries, vorher noch nie gehört oder gesehen, ist aber auch erst 19, ja, die ist ja auch 27 Jahre jung, die hat aber auch schon in dem ein oder anderen Kinofilm, also ihr Filmdebüt 2008 war Die Welle, also diese neue Verfilmung, die es da gab.
Ich kannte die aber auch nicht vorher.
Nö, also, aber auch so jemand wie der Ernst, nee, wie heißt er denn? Peter Kurt, der den Bruno Wolter spielt, der hat auch schon in mehreren Tatorten, der hat schon eine feste Rolle in dem Tatort gehabt, der war aber schon öfter, glaube ich, der Böse in verschiedenen Tatorten.
Ja, der ist ja mal ein sehr markantes Gesicht.
Finde ich auch, und der ist auch sehr gut besetzt. Und so, und ich
der hat, glaube ich, auch schon Kino gespielt.
So. Ja.
Oder?
Aber mein interessantestes und ich finde mein irgendwie typischestes Erlebnis fand, das ich hatte, war als, jetzt muss ich kurz schauen, ob ich ihn finde, aufgetaucht ist ein Schauspieler, und ich glaube, das ist war der, der den, ich glaube, Polizeipräsidenten, also ich meine, gespielt hat, der
Thomas Thieme.
Moment. Ich sag's dir gleich. Nee, also auch nicht. Ich finde jetzt gerade nicht. Aber es kann sein, dass er das war. Auf jeden Fall war das, der ist halt langjähriger Synchronsprecher. Und weißt du, der tritt auf und ich höre die Stimme und ich habe mir direkt, ach, den kennst du doch. Das habe ich noch nie gesehen, aber so. Die Stimme kennst du.
Das war nicht der Polizeipräsident, das war der
Polizeirat oder sowas heißt der. Glaube ich.
Ich hatte das nämlich auch nachgeguckt und fand das total interessant.
Das war auch eine historische Figur, die der gespielt hat.
Moment. Weil der, ich glaube, der hat, genau, George Clooney hat er synchronisiert.
Der war das aber, glaube ich, nicht. Das war, glaube ich, ein anderer noch. Ja, nee, das war nicht der Thomas Thieme.
Detlef Bierstedt war das, genau. Und der spielt bei Babylon Berlin.
Ah, Oberbürgermeister. Ah, ja.
Ja.
Der spielt den Bürgermeister. Und genau, der war Stimme von John C. Reilly. Und der war jahrelang bei Star Trek Next Generation die Stimme von Commander Riker, von James Jonathan Frakes.
Und das hat man ja auch nicht oft, dass einer der Schauspieler ist, auch Synchronsprecher ist.
Doch, oder? Doch. Also die meisten Synchronsprecher sind eigentlich klassisch ausgebildete Schauspieler. Oder das sind, also da gibt's eine starke Überschneidung. Also
ja, stimmt. Ja.
So ein Thilo Brückner oder so, der hier der deutsche Robert De Niro ist, der ist auch eigentlich Schauspieler. Und das fand ich schon als Kind faszinierend. Ja gut,
aber den sieht man schon weniger, aber einfach. Also man nimmt den weniger wahr, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich, mir ist auch über die Stimme halt eben.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich von dem Christian Brückner heißt, aber ich von dem.
Ach so, ja, stimmt, Thilo Brückner Film, ist auch ein Schauspieler, aber wer anders.
Film gesehen hätte.
Oder ja.
Also das wüsste ich jetzt nicht. Deswegen, also ich fand es schon ein bisschen auffällig.
Der war auf jeden Fall lange, also ich weiß nicht, ob er immer noch ob er bis heute die Synchronstimme von Clooney ist. Der war auf jeden Fall zu IA-Zeiten die Synchronstimme von Clooney, der Detlef Bierstedt.
Erinnert mich daran, dass es gibt diesen einen Kennedy-Film, ich glaube, der in der Kuba-Krise spielt, wie heißt der, 13 Tage oder so?
Ja, den habe ich damals im Kino gesehen.
Da gibt's einen, und den habe ich auch, habe ich hauptsächlich Filme synchronisiert geguckt.
Mhm.
Und da gibt's eine krasse Szene, wo die so Chefs oder Minister oder so streiten. Und ich glaube, das war so, dass der eine die Synchronstimme von Homer Simpson hat und der andere die Synchronstimme von Smithers.
Oh.
Und dann vielleicht sogar noch ein dritter Simpsons-Charakter. Also du hast so du hörst so drei Simpsons-Charaktere und kannst diese Szene absolut nicht ernst nehmen, weil das, das klingt wie in einer Simpsons-Folge. Das finde ich, also wenn so der, der ist ja jetzt gestorben, auch der Synchronsprecher von Homer Simpson, wenn er irgendwo anders außerhalb als Homer war, man, das hat sofort, war sofort eine Irritation.
Mhm. Ja. Ja, aber ich überlege gerade, was noch bei, also Babylon Berlin, nochmal kurz auf diesen Verwirrungsfaktor.
Ja, lass uns mal die Stränge so ein bisschen versuchen,
genau, zu entwirren. Genau, die Stränge zu entwirren. Also es gibt einmal diese Hauptstory, Gerion Rath ist aus Köln in geheimer Mission von seinem Vater geschickt worden, um dort eben diese Adenauer-Erpressung aufzulösen. Und, und ist deswegen auf der Suche nach diesem pornografischen, kompromittierenden Film.
Und er hält das auch so ein bisschen geheim vor seinen Kollegen, deswegen ist der
Walter,
sein Kompagnon da so ein bisschen misstrauisch. Gleichzeitig,
genau, weil der nämlich auch sich verfolgt fühlt, weil der wiederum so ein Revanchist ist und in so einer kleinen in so einer Clique drin ist von
Der ist, so ein bisschen auch mit diesen schwarzen Wehrmacht, Reichswehrleuten da im Bunde.
Genau.
Und andererseits kommt aber der Gerion Rath mit dem Polizeipräsidenten gut klar, ne?
Ja. Und
mit dem Chef der, also mit dem Matthias Brandt da, Charakter.
Ja, ich glaube, der ist ja Regierungsrat, der, ist der. Was auch immer das ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich Ministeramt, oder? Also was Vergleichbares. So, oder ist ja damals noch ein anderes System. Ist ja kein Bundesland. Ja. Gab es ja da noch nicht.
Und dann haben wir ja die Situation, damit fängt ja das auch schon an, dass dieser Zug.
Genau, das ist ja eine vollkommen andere Story. Und das ist eigentlich so die Story, die auch ansonsten jetzt so am zweitmeisten getrieben hat, die Handlung, aber da ist ja noch am wenigsten aufgeklärt. Eben dieser Zug aus Russland, beladen mit Tankwagen, die mit Giftgas gefüllt sind, die wiederum illegal importiert werden von der Schwarzen Reichswehr, die sich halt eben offenbar dabei ist zu bewaffnen.
Wieder also
eben auch so ab der zweiten Hälfte wird das klarer. Ja. Aber gleichzeitig dieser Zug wurde eigentlich gehijackt, wiederum übernommen von russischen Trotzkisten, vermute ich, die in dieser roten Festung organisiert sind.
Genau.
Die wiederum Trotzki Geld schicken wollen nach Istanbul in einer von diesen Tankcontainern, in einer von diesen, wie sagt man denn, Tankwaggons, ist nämlich eben kein Gas drin, sondern da ist Gold drin versteckt. Und das ist das Gold wiederum einer Exilrussin, Svetlana Sorokina, die auch von einer litauischen Schauspielerin gespielt wird, die mit diesem Anführer sozusagen von dieser roten Festung, der selber Geiger ist, auch ein Verhältnis hat, die wiederum führt aber ein doppeltes Spiel. Und das ist dann, ich fände, die sogar ein dreifaches Spiel spielt. Also ist ganz schön abgedreht. Also das fand ich auch, was am schwierigsten zu verfolgen war oder nachzuvollziehen.
Genau, und das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also das wird auch nicht so richtig klar. Weil die Trotzkisten wollen das Gold Trotzki schicken, damit er gegen Stalin vorgehen kann. Ne? Mhm.
Aber sie verrät die,
dann weil verrät sie das Gold für sich selber Sorokina, haben. Die Trotzkisten und ihren Lover, den sie ja nur benutzt hat, und will das Geld nach Paris bringen, das Gold.
Mhm, genau. Das ist, glaube ich, auch mehr oder weniger gelungen, weil sie, oder sie hat auf jeden Fall diese gefälschten Papiere, die ja eigentlich auch schon benutzt werden sollten, um das Ganze nach Istanbul zu schicken. Dann labelt sie aber selber noch die Container um, wodurch dann wiederum beim Versuch, das Gold zu finden, auf jeden Fall, es gibt dann so diese Szene, dass es dann so einen Gasunfall gibt, der dann das Ganze nochmal dann ans Licht bringt, und dann erst beginnt dann noch eine Ermittlung gegen die Schwarze Reichswehr. Diese Russin hat aber wiederum auch eine Connection zu der Schwarzen Reichswehr, weil sie wiederum mit dem Chemieunternehmer, oder was ist der?
Wie der heißt?
Dem Alfred Nissen.
Nissen, ja. Der von Eidinger gespielt wird.
Richtig.
Mit dem pussiert sie auf jeden Fall.
Mhm. Aber ich glaube auch wiederum manipuliert sie den nur, weil ich glaube, aber nur so unter, ist das Gold überhaupt in den Zug gekommen wahrscheinlich.
Mhm. Und genau, wahrscheinlich hat, weil der hat ja diesen Schmuggel orchestriert. Weil ja eigentlich diese die Wagenladungen von ihm bestellt wurden und unter dem Vorwand, dass er irgendwas für sein Unternehmen importiert, oder? Ja,
genau. Also er offiziell
da ist das ein
Insektenvernichtungsmittel.
Und dann aber ist auch noch mal Gold drin.
Ja. Und das Ganze wird dann auch, ich glaube, das läuft schon, das entwickelt sich schon in der ersten Folge sogar, das mit dem, das diesem Verrat, weil ich glaube, diese große Schießerei, die dann auch so, ich glaube, das ist auch so ein Stück weit als Hommage an der Pate dann so gegengeschnitten, ne, dass es diese Schießerei gibt, und dann gibt es eine andere Szene, die dazu parallel läuft. Ich finde es ein bisschen gaga, dass dann noch zu zusätzlichen Verwirrungen diese Russin auch noch eine Drag-Performerin ist. Und sieht irgendwie so ein bisschen aus wie wie Edgar Allan Poe, finde ich, in ihrer Verkleidung. Sieht sie aus, müssen wir gucken, weißt du, wie Edgar Allan Poe aussah. Dann gibt es ja auch Fotos. Mhm. Weil die auch so einen Schnäuzer hat und so einen komischen schwarzen Seitenscheitel. Und dann läuft sie in so einem Ledermantel rum und tritt dann auch in diesem hippen Nachtclub auf. Und ich muss sagen, das finde ich, musste das sein? Das finde ich irgendwie, die Frau ist schon so umtriebig, dass sie dann auch noch da unterwegs ist und dann auch noch, als sie dann mit dem russischen Geheimdienst interagiert, also gegenüber dem sie ja ihren Lover und die Trotzkisten verrät, da tritt sie dann auch in diese Verkleidung auf, weil ich mir denke so, das ist doch mal richtig dämlich, weil wenn du dich verkleidest, dann ja wohl nicht in dem, wie du auf der Bühne stehst, wenn du das anonym machen willst. Ja, und das ist auch so offensichtlich eine Drag-Performance. Also man hält die nicht für einen Mann, wenn man die Figur sieht. Bitte? Sorry?
Ja. In diese Figur ist ziemlich viel reingesteckt.
Ja.
Und das ist auch ein bisschen over the top, dass sie halt neben diesem ganzen Intrigieren auch noch so Performances macht. Was sie auch wahrscheinlich gar nicht nötig hätte, wenn sie so vermögend wäre.
Ja gut, aber das Geld hat sie ja zurücklassen müssen, weil das ist ja, sie ist nämlich quasi wiederum eine von den, ich weiß nicht, ob sie Zaristin ist, aber man nennt das
ja, sie ist auf jeden Fall
Russen auf Englisch. White Russ, also das sind halt die Leute, die halt vom Kommunismus halt geflohen sind, ne? Also irgendwelche Aristokraten.
Ja. Und dann, wie ist denn das dann nochmal? Dann schafft sie es hier, die Trotzkisten an den russischen Geheimdienst zu verraten.
Ja, aber ihr
die werden ausgehoben. Ihr Ex-Lover kann fliehen, rettet sich dann zu ihr, stellt dann auch fest, dass sie ihn verarscht hat.
Entkommt dann nur knapp, der hat neun Leben. Also die Figur heißt Alexei Kardakov und der ist eben irgendwie Geiger. Tritt sie nicht auch noch, die ist ja nicht nur Drag-Performerin, die spielt ja auch noch einen Theremin. Da habe ich auch gedacht, so, fuck, wann wurde denn das Theremin erfunden? Ist das überhaupt realistisch? Das Theremin wurde ein Jahr früher patentiert. Das fand ich nämlich auch so over the top, dass die dann da mit so einer Jazzband Theremin spielt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das 1929 in Berlin gab, aber es gibt auch eine späteren Folge, in einem Nachtclub spielt ein schwarzer Gitarrist Blues. Und ich mir auch so, ich kann mir nicht vorstellen.
Ja, das fand ich auch krass, ja.
Ja, also es gab zwar so Big Band
Jazz. Blues gab es ja auch schon in der Zeit.
Ja, aber hat er das schon nach Berlin geschafft?
Also das würde halt noch mehr unterstreichen, wie weltstädtisch Berlin zu der Zeit schon war und wie viel dann einfach wieder zunichte gemacht wurde von den Nazis später. Also ich kann mir das schon vorstellen.
Das steht auf jeden Fall fest.
Einfach alles in Berlin so ist. Wirklich, dass Berlin halt wirklich so die Metropole schlechthin war.
Also aber, das ist richtig, aber ob jetzt so ein Detail stimmt, da bin ich jetzt nicht so 100%.
Der Blues, der klang halt einfach auch sehr modern. So. Und der klang halt irgendwie auch schon so ein bisschen nach 50er Jahre eher als nach 20er Jahre. Mhm. Aber ich kann es auch nicht so richtig beurteilen, ich weiß es nicht. Zumindest habe ich da auch kurz gezögert.
Es gibt wohl auch noch, aber da habe ich nur von gelesen auf Wikipedia, und das wird erst in der 9. Folge oder in der 10. auf jeden Fall Anfang der nächsten Staffel, kommt das wohl vor, dass Brian Ferry von Roxy Music auch in dem Nachtclub auftritt und dann da einen seiner Songs auf alt gemacht performt. Also das ist dann auch wirklich so ein absichtlicher Anachronismus. Aber er spielt ja natürlich auch wen anders dann. Aber da bin ich mal gespannt drauf.
Okay, aber jetzt nochmal zurück zu dem Handlungsfaden.
Ja.
Also wir waren gerade dabei, es zu aufzulösen. Weil sie, also was geschieht mit ihm nochmal? Er haut er dann ab, nachdem er auch in der Wohnung aufgespürt wird.
Ja, da ist ja noch die spektakuläre Szene, das fand ich auch sehr schön gemacht, dass er das Treppenhaus hinauf flieht vor dem russischen Geheimdienst und sie kriegt ihn und schießt ihm in die Brust und er trägt aber, das ist schon so ein leichtes Klischee, ein Buch in der Tasche, in der tatsächlich die Kugel stecken bleibt und er fällt dann so ins Wasser unten und in der nächsten Szene ist er dann, ist das die Spree oder Land, ich glaube im Landwehrkanal, schwimmt er dann und dann ist er vollkommen nackt. Ah, nee, gar nicht, das war vorher. Vollkommen nackt war er, nachdem er sich im Plumpsklo hat verstecken müssen, als der russische Geheimdienst seine Kollegen niedergebeinigt
hat.
Das ist schon das zweite Mal, wo er hätte sterben müssen.
Er landet in so einer riesigen Pfütze, die auch zufälligerweise im Hof steht, halt einfach das Wasser so hoch, dass er auch von diesem Sturz nicht stirbt.
Richtig.
Haut dann, und dann geht er, glaube ich, boah, wie ist denn das denn?
Der muss sich doch dann, der wird doch dann nachher verarztet von diesem Arzt, der dann wiederum auch in dieser Traumaforschung unterwegs ist und die Leute mit Barbituraten behandelt. Weißt du?
Genau.
Und der wiederum ist und steckt unter einer Decke mit dem Gangsterboss, der wiederum, also dieser Armenier, der dann mit in der Erpressungsgeschichte steckt.
Das war auch eine komische Rolle, dieser Arzt. Den kann ich auch nicht richtig einschätzen.
Ja, da gibt es auch diese Vorlesungsszene. Das war auch so was, wo ich mir gedacht habe, also manche Sachen sind da einfach zu bequem gelöst, wo ich mir denke, so, ey, es gab keine, in den 1929 gab es keine Vorträge von irgendwelchen Wissenschaftlern, die dann wie ein Werbefilm eine Präsentation dazu halten. Das irgendwie, das fand ich einfach unglaubwürdig, weil dann auch diese, da war ich dann aber auch so der Nerd, der dann gesagt hat, hey, das ist unrealistisch, dass in dieser Situation, wenn eine Gesprächstherapie gezeigt wird und man sieht eine Aufnahme, Stativaufnahme von einer Gesprächsrunde von außen und dann spricht einer und man sieht auf einmal den in der Nahaufnahme. Da haben wir gedacht so, beziehungsweise in der Frontalen, das war nicht ganz nah, sondern das war eine halb nah oder so, also so, dass man ihn quasi hat sitzen sehen, da hätte die Kamera im Stuhlkreis in der Mitte stehen müssen. Und das ist eine Filminszenierung und das ist keine realistische dokumentarische Aufnahme. Naja, auf jeden Fall habe ich mich daran ein bisschen gestört. Teilweise, wobei die aber geschickt auf alt gemacht waren, das war schon nett gemacht. Naja, auf jeden Fall dieser Wissenschaftler ist dann wiederum auch noch in Hypnose unterwegs und der will eben diese Kriegstraumatisierten so mehrstufig therapieren. Da geht es jetzt wirklich so darum, hey, die Leute sind keine Simulanten, die sind keine Vaterlandsverräter, sondern die sind wirklich krank und wir müssen die erstmal Medikamenten behandeln, dann müssen wir sie hypnotisieren und dann Gesprächstherapie machen. So. Und das ist eigentlich.
Und da gibt's ja dann auch, da schließt sich ja dann auch so ein Kreis irgendwann zu der Eröffnungsszene, wo der Gerion Rath so hypnotisiert wird von dem.
Richtig, ne? Genau. Das war nämlich eine Vorblende.
Das ist ein Vorgriff, der erst ganz, ganz spät kommt.
Ja.
Ja. Aber stirbt dann unser Trotzkist oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist noch am Leben.
Aber der fadet dann einfach so ein bisschen aus, ne?
Ja, also ich meine, dass der auf der Suche ist, dann der versucht dann an das Gold wieder ranzukommen, um das noch nach Istanbul zu schicken. Und ich glaube, dass dadurch dann auch dieser Gasunfall zustande kommt, weil er dann versucht, diesen Container zu öffnen. Er ist da mit dabei, glaube ich. Und dann gibt es ja noch einen anderen Russen, den unglücklichen Eisenbahner.
Ah. Ja, nee, hat der Kardakov nicht. Ist der nicht sogar bewusst zu dem Armenier gegangen?
Und ja, hat weil
gesagt,
der.
Hey, es gibt einen ganzen Waggon voller Gold.
Ja.
Ich zeig dir, wo er ist, und wir machen halbe-halbe oder sowas. Oder es ist, du gibst mir dann was für meine Mission und ich gebe dir was, das du behalten kannst. Also, so, um einen Deal anzubieten. Und dabei passiert er dann dieser, weil er dann den falschen, weil die Schilder ja vertauscht sind. Öffnet er den falschen Waggon.
Genau.
Und dann wird er doch auch nochmal so vom Gas so krass erwischt und ist dann quasi so das.
Genau, das ist, glaube ich, das Letzte. Da ist er nämlich zum dritten Mal halb tot quasi.
Ja.
Ja. Genau. Der andere arme Kerl ist eben dieser Russe, der mit, glaube ich, für die Trotzkisten den Zug übernimmt und mit dem Zug einfährt in Deutschland. der dann wiederum auch von der russischen Geheimpolizei gesucht und dann schließlich, der bricht nämlich, zu allem Überfluss ist der russische Kardakov ja der Vormieter vom Gerion Rath.
Ja, genau. Das ja, also ist schon schön gemacht, ja.
Das ist echt, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, fällt mir das immer besser. Also, der ist der Vormieter von Gerion Rath und der russische Eisenbahner steigt bei dem ein und nimmt die Vermieterin als Geisel, das ist die Fritzi Haberland. Und der Gerion Rath kann die dann in die Flucht schlagen, aber als er dann, der springt aus dem Fenster und wird dann aber prompt von der russischen Geheimpolizei vor Gerion Raths Augen vom Pflaster weg entführt und der taucht dann später auf und ist tot. Dem haben sie die Finger gebrochen und weiß nicht was. Und aber die schlaue Charlotte Richter ist dann die Einzige, die dann richtig dann auf den Trichter kommt, okay, der muss irgendwas mit Eisenbahn zu tun haben, wegen einer schwarzen Lunge und so weiter. Und da hat sie dann auch wirklich so ein kriminalistisches
Charlotte Gespür. Ritter, nicht Richter.
Ritter, pardon. Ja. Der russische Eisenbahner, Vormieter, ich hatte gerade noch irgendwas anderes. Also es ist auf jeden Fall, wer jetzt noch zugehört hat, der muss jetzt auch ganz schön verwirrt sein, wenn er die Serie noch nicht gesehen hat.
Vielleicht ist es dann auch doch nicht mehr so spoilerhaft, wenn es einfach total verwirrend ist.
Ja, ich glaube auch. Aber es ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall, glaube ich,
so. Das muss ich jetzt auch noch ergänzen, wen ich auch als, der wirklich auch ein sehr armer Kerl ist, ist dieser Krajewski.
Naja.
Der am Anfang da bei der Hausdurchsuchung von dem, bei der Razzia da bei dem Pornofilmer verfolgt wird, der ja auch so ein Morphium-Junkie ist.
Mhm. Wobei der nimmt schon Barbiturate anscheinend.
Der sagt ja später, ich brauche was Stärkeres.
Genau, der ist nämlich, dann auch zu allem Überfluss auch noch in diesem Film von dem Professor, von diesem Wissenschaftler, ist er auch noch ein Versuchsobjekt oder ein Patient, der da gezeigt wird.
Der ist so eine Wolzeck-Figur dann irgendwie.
Ja. Genau. Der Darsteller, der war mir auch bekannt, den habe ich nämlich sofort irgendwie kannte, der hat auch schon von 93 bis 2000 in 4 Polizeirufen mitgespielt, ist selber in Halle an der Saale geboren, hat dann in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, er hat innerhalb von 15 Jahren in 7 verschiedenen Tatorten mitgespielt. Und auch nochmal einen Polizeiruf. Der hat auch in Schick mitgespielt, den wir schon im Podcast besprochen haben. Und er hat in einer Folge von der deutschen Netflix-Serie Dark auch mitgespielt. Aber da gab es ja noch mehr Überschneidungen. Die Jördis Triebel, die kannte ich nämlich auch aus Dark. Das ist die diese kommunistische Ärztin spielt, die dann wiederum mit dazugehört zu diesem kleinen Skandal, dass da diese Zivilistin zu Unrecht erschossen worden ist. Also es ist ja auch eine historische Begebenheit, ne, dass wegen dieses sogenannten Blutmais 1929 enorm viele Leute von der Berliner Polizei erschossen worden sind, wie bei so Unruhen von Kommunisten.
Ja, das ist auch, spielt ja auch eine zentrale Rolle da, ja.
Ja, das Lustige ist, das ist aber auch so, der hatte keine Dauerrolle, dass er in mehreren Tatorten mitgespielt hat, der war jeweils ein anderes armes Schwein in jedem einzelnen Tatort. Das ist aber auch so ein Kerl, der kann gut arme Schweine spielen.
Ja, und der wird da immer so durchgeschleift und muss irgendwie immer irgendwo noch irgendwo mithelfen und will eigentlich nur seine Drogen haben.
Ja, aber der ist ja meines Wissens, am Schluss lebt er ja auch noch, ne? Der kommt ja erstmal davon, aber
der kriegt dann einen Haufen Geld oder so einen kleinen Packen Geld von dem Gerion Rath und kriegt dann den Rat, mal zu verschwinden.
Aus Berlin, ja.
So, und der also dieses ganze Konglomerat von diesen Reichswehrleuten, da ist halt die Verbindung dazu, es ist halt einfach alles miteinander verbunden irgendwie, ne? Es
ja,
ist
weil
halt
der Bruno Wolter ist eben Teil von dieser schwarzen Reichswehr. Und
das macht ja auch spannend.
Wiederum deren, da war mit, da ist dann, der gehört dann auch der Eidinger mit dazu als Fabrikant. Und wiederum auch der befehlshabende Offizier vom Bruno Wolter oder sein Vorgesetzter, dieser General, ist ja dann auch wiederum derjenige, der das an der Grenze freigezeichnet hat.
Der General Segers. Aber meinst du, dass der Bruno Wolter, also der Peter Kurt-Charakter, von dieser geheimen,
dieses quasi terroristische Vorhaben, was die dazu haben,
Schmuggel weiß?
Weiß ich nicht. Das werden wir noch sehen.
Also es ist ja auch sogar der Gerion Rath dabei, wie sie einmal so einen Abend haben und den Gefallenen gedenken, ne? Wo er dann auch, also diese Zeremonie, wo dann der Segers auch dabei ist und auch der Matthias Brandt, glaube ich. Also das ist ja so.
Der Matthias Brandt nicht, der Matthias Brandt ist Sozialdemokrat und Jude, der ist so ziemlich das Gegenteil von denen. Also der war definitiv nicht bei diesem, oder was meinst du für ein Ritual? Ich hatte einen Kameraden singen.
Sozialdemokraten.
Ja, und dann im Felde unbesiegt, ne? Diese Dolchstößler sind das, ja.
Ja, okay.
Der Matthias Brandt ist genau auf der anderen Seite, der ist ein jüdischer Sozialdemokrat in hohem Regierungsamt und der eben meint eben hier die Chance, der wird halt die Chance jetzt quasi da gegen die vorzugehen, gegen die Schwarze Reichswehr eben wegen dieses illegalen, dieser Einführung von Giftgas.
Mhm.
Genau. Ja,
ich finde halt so, was tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass das mit dem Armenier noch ein bisschen genauer beleuchtet wird.
Oder wird ich glaube, der wird im weiteren Verlauf der Serie spielt ja noch eine Rolle, auch wenn diese Story vorbei ist, weil der ja auch den er sorgt dafür, dass der Gerion Rath eben auch diese Barbiturate bekommt von dem Apotheker.
Ja, der lenkt so ein bisschen im Hintergrund
alles. Ja, Mögliche. Wobei, ja genau, und da gibt es ja noch diese, und das ist, finde ich, auch so ein bisschen so eine klischeemäßige Figur, diesen Handlanger, der als Geistlicher verkleidet ist, dieser große, breite Typ mit Tätowierungen. Ja. Das ist mir auch
ein bisschen.
Ja, fand ich too much. Das ist so
übertrieben.
Ja, so ein bisschen klischeemäßig.
Genau, und das war ja auch so eine Andeutung, so eine Vorausdeutung, die ja auch überhaupt noch nicht vorkam, dass der Gerion Rath halt noch stärker von den Drogen abhängig gemacht werden soll, ne?
Ja, dass wobei der tritt auf in diese Apotheke und sagt dann direkt so, ihr Patient, der bekommt ab jetzt das, und als er dem Gerion Rath das gibt, sagt er auch, ich habe was Neues für Sie, das ist Barbitursäure-Derivat. Und das ist tatsächlich Barbiturate sind ja tatsächlich Beruhigungsmittel, die auch als Antidepressiva eingesetzt werden. Das ist ja ein Stück weit, gar nicht mal so weit, ist wahrscheinlich sogar besser, als jetzt sich weiter mit Morphium ruhig zu stellen. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, ich würde beides nicht nehmen wollen.
Also meinst du, der wollte ihm damit einen Gefallen tun am Ende sogar?
Ich glaube, er will ihn abhängig machen. Ich weiß es nicht genau. Also abhängig, nicht abhängig, drogenabhängig, sondern abhängig im Sinne von ihm abhängig. Er will den quasi kontrollieren. Also, dass er den Besitz ein Stück weit schützt und das auch hinnimmt. Also, war ein cooler Showdown da in dem wo dann auch das Aquarium zerplatzt, und das war ganz cool gemacht.
Ja.
Deswegen muss ich noch sagen, also wenn ich jetzt so wieder das Ganze jetzt so stilistisch betrachte, finde ich es irgendwie schwierig zu sagen, wo jetzt das, also vom Plot her ist es so aufgeladen, so viele Sachen, das ist schon eher so, daran merkst du, dass es irgendwie versucht, hochklassiges Fernsehen zu sein und einfach an dem Ehrgeiz, der da drin steckt. Aber es hat teilweise auch so ein paar stilistische Sachen. Was ich interessant finde, sind zum Beispiel diese Kreisblenden. Das machen sie oft beim Vor- und Abspann, dass sie dann so, dass sie auf so einen Punkt runterblenden. Und es gibt eine schöne Szene, da habe ich auch gedacht, so, das ist so eine Kleinigkeit, die könnte man drüber hinwegsehen, aber als die Charlotte Ritter das Buch findet, die verfolgt ja, die bricht ja ein in die Wohnung, in das Haus, oder sogar in die Wohnung, glaube ich, von der Russin auf der Suche nach dem Kardakov, findet dann die Blutspur, verfolgt die nach oben, kommt, findet das offene Fenster und sieht unten das Buch schwimmen. Und da sieht man das Buch in der Nahaufnahme und das ist dann schon direkt die Einstellung, wo sie unten ist und das Buch rausnimmt. Da habe ich gedacht so, das war schön gemacht. So wirklich so eine Kleinigkeit, die man einem auffällt, so in einer normalen Serie hättest du jetzt gesehen, dass sie da runter guckt und dann sieht sie das und dann sieht man sie die Treppe runtergehen und dann hockt sie sich dann dahin und dann nimmt sie das. Aber nein, sie haben das hier direkt so geschickt ausgeblendet, was dazwischen passiert ist, weil braucht man ja nicht so sehen.
Ja, ich fand oft die Art, wie sie mit Licht und Schatten gespielt haben, auch einfach sehr gelungen. Da gibt es gerade am Anfang gibt's die Szene, wo sie durch den Dachstuhl laufen und man sieht nur die Hüte so umrissmäßig.
Ja, stimmt. Das
war dann so ein bisschen so wie der und der dritte Mann.
Stimmt.
Also so Stummfilmreminiszenzen, so hat es ein bisschen.
Stimmt, ja, so, ach so, genau, klar. Fritz Lang und so habe ich auch gelesen als, als Leuchtturm oder als Anspiele, als Ziel von Anspielung. Aber das ist mir jetzt gar nicht so krass aufgefallen, dass jetzt so diesen Expressionismus des deutschen Films da jetzt irgendwie gesehen hätte. Aber aber es ist schon eine Serie, die sehr viel Wert auf Style legt, ne? Also jetzt nicht nur, ja, natürlich, also auch ganz viel oberflächlich in der Ausstattung, also die haben ja in Babelsberg da enorme Außenanlagen gebaut, und dann haben sie, das war, ist ja auch nicht billig, dann mal so eben den Hermannplatz, so eine U-Bahn-Station für einen Drehtag oder so komplett zu blockieren. Das haben sie halt auch gemacht.
Finde ich aber auch, also da finde ich auch, dass es, man merkt schon auch irgendwie, dass es halt sehr aufwendig gemacht ist, aber ich finde auch nicht, dass es deswegen jetzt unbedingt nur so super poliert ist. Also sie schaffen es auch gut, die Atmosphäre herzustellen.
Ja, ich habe dann noch, aber das ist dann auch wieder so typisch, Jörn, ich habe dann noch natürlich geguckt, Hermannplatz wurde 1928, genau ein Jahr vorher oder ungefähr ein Jahr vorher eröffnet. Da dachte ich mir auch so, der muss doch damals noch viel blitzblanker ausgesehen haben. Ja gut, aber
trotzdem. Aber der Karstadt am Hermannplatz, der da ja gerade auch kurz vor der Eröffnung ist, der wurde tatsächlich, glaube ich, 1929 eröffnet.
Sieht man den da auch da drin? Das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur an die Szene auf dem Bahnsteig erinnern oder die zwei, die es da
gab. Man sieht da so eine Baustelle.
Ach cool.
Wo der Karstadt entsteht gerade. Also das ist schon cool. Dieser Karstadt, den gibt es wirklich schon sehr, sehr lange.
Oh nein, ich habe gerade einen Spoiler für die zweite Staffel gelesen. Ich wollte das nicht. Das ist nämlich gerade im englischen Wikipedia-Artikel, muss man ganz vorsichtig sein. Bei den Figurenbeschreibungen stehen schon immer Plot-Elemente dabei. Naja, aber das
war's nicht.
Nee, ich sag's nicht. Ja, es gibt ja noch eine andere kleine Nebenfigur, das ist aber auch noch eine, also überhaupt die Charlotte Ritter ist ja Hans Dampf in allen Gassen. Also erstmal hat die ja auch eine üble Familiengeschichte oder hat einen Hintergrund, weil sie lebt in so einem Hinterhaus mit ihrer kompletten Familie, mit drei Generationen, ihre Schwester und deren arbeitsloser Mann, ihre Mutter.
Wo man Geld einwerfen muss, damit man Licht bekommt. Das fand ich auch interessant.
Ja, und sie ist irgendwie die Haupteinnahmequelle der Familie, da sie als Stenotypistin bei der Polizei arbeitet und dort dann auch, das fand ich auch krass, dann die ganzen Frauen, die sich dann da verdingen und dann irgendwie die schlimmstmöglichen Aufträge bringen das meiste Geld. Und dann hat er am Anfang diesen Job, diese Mordfotos zu katalogisieren. Ne? Und das fand ich auch, ist auch sowas, wo ich mir denke, so musste das sein? War das irgendwie vom Plot her notwendig, dass sie sich zusätzlich auch noch prostituiert? Das ist auch so ein bisschen so, wo man denkt so, okay, zu Prestige Television gehört anscheinend auch immer nicht nur Crime, sondern halt eben auch Sex dazu. Ne? Und weiß ich nicht, das fand ich, naja.
Ja, weiß ich auch nicht. Also es hätte auch genügt, wenn sie einfach so wirklich diese arme Hinterhof-Existenz wäre, die da im Polizeipräsidium so jobbt.
Genau. Ich glaube, im Roman ist das auch so. Also ich habe jetzt zumindest im Artikel zum Roman war nicht davon die Rede, dass die sich prostituiere. Naja, auf jeden Fall hat sie eine
Freundin. Aber andererseits passt es, also ist es, glaube ich, schon ein gutes Element, dass sie halt nachts immer in diesen Club geht.
Ja, aber wann schläft die? Das
ist halt schon wichtig für die Figur.
Ja, also es gibt der Figur schon noch eine Rundung. Also dass sie auf jeden Fall da im Nachtleben teil hat, ja, da habe ich ja nichts gegen. Naja,
und klar, sie kriegt halt davon auch, also das ist auch einfach ein Einkommen von ihr, dass sie auch.
Ja, aber sie wird auch so ein bisschen als die, ja, also diese, also wie kann ich das jetzt erklären?
Da also, siehst du halt so eine lockere, so eine ein bisschen.
Das ist halt so diese
zügellose Gestalt. So.
Ja, aber da wird auch ein Stück weit so diese Art Prostitution dargestellt, wie du jetzt auch diese ganzen, gab's jetzt ein paar, also dieses fucking Berlin und es gab noch was anderes von diesen so Lifestyle-Prostituierten, wo dann so ein verkauft wird, dass es ja weiß Gott, wie viele Leute gibt, die das freiwillig machen und denen es damit gut geht und die gutes Geld verdienen. Und damit, das ist so diese einigen wenigen reißen das dann immer so raus, wie viel Elend und Menschenhandel und illegale und Zwangsprostitution es eben gibt. Das ist halt so ein bisschen, das zahlt halt eben mit da rein ein, auch wenn die natürlich aus Verzweiflung und wirtschaftlichem Drang das macht, aber sie verkauft das ihrer Freundin ja auch so, das ist ja nur halb so schlimm und bla. Aber es gibt natürlich dann auch diese eklige Szene, dass dann der Bruno so und so ja auch bei ihr aufschlägt, also der Bruno Volta.
Ja. Ja, kann man geteilter Meinung sein.
Ja, nee, aber das
auch,
ist
auch, dass sie an einer Stelle sich die Nase pudern geht und dann offenbar sehr auffällig schnieft, als sie wiederkommt. Ne?
Ach echt, dass das wurde habe ich gar nicht mitgekriegt, dass sie kokst. Ja. Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Wurde so, aber so, ich wollte jetzt eigentlich noch auf die auf ihre Freundin eingehen, die Greta, die offenbar entweder eine Abtreibung oder eine Fehlgeburt hinter sich hat oder eine Kaiserschnitt. Sie hat, ich glaube, es soll eine Kaiserschnittnarbe sein, meine ich, weil ich glaube nicht, dass man für Abtreibung Leute aufgeschnitten hat, aber kann natürlich auch sein. Die ist ja tatsächlich obdachlos, weil sie war Hausmädchen irgendwo. Wobei, vielleicht war es auch eine Abtreibung, man weiß es nicht. Weil ich bin nicht mehr sicher, ob das genau gesagt wird, wie sie den Job verloren hat. Auf jeden Fall war sie Hausmädchen und war dann natürlich im Haus angestellt und hat dort auch gewohnt, hat den Job verloren und ist damit obdachlos. Und da gibt es auch diese eine Szene, wo sie in der S-Bahn schläft und dann ihr fast noch ihr Koffer geklaut wird. Das fand ich auch echt übel halt, ne? Aber ja, also dass sie dann, ich hab dann direkt gemeint, das war bestimmt die Ringbahn, weil du kannst wahrscheinlich gut im Kreis fahren, ne? Und da hat sie eben das.
Genau, diesen ganzen Strang gibt's ja auch noch. Also es ist
richtig. Schon einfach sehr, und die wird ja dann eben über die Connection von der Charlotte, wird sie dann wiederum Hausdame, Hausmädchen von Matthias Brandt. Und wird dann aber freundet sich an, da hatte ich schon so eine Ahnung, aber ich weiß nicht genau, was da noch kommt jetzt in der nächsten Staffel. Da sie ist ja dann, macht er dann diesen Bootsausflug und das ist so cool. Es gibt da eine Szene, gucken die doch Menschen am Sonntag, erinnerst du dich? Das hat mich so gefreut. Ja. Und dann ist sie dann selber, gibt es ja dann auch so Szenen, wo sie dann dem jungen Polizisten, dem Stefan, am See ist und dann diese komischen Jungs kennenlernt und mit dem einen fängt sie dann ja auch offenbar was an. Da gibt's, und ich glaube, das wird noch eine Rolle spielen, weil man weiß, was wichtig wird, wenn man die Rückblenden guckt, die Zusammenfassung. Man kommt immer bisher bei Babylon Berlin. Und dann siehst du dann zusammengesteckte Folgen. Und dann siehst du, okay, sie arbeitet für den Matthias Brandt. Nächste Szene sieht man, wie sie den Typen kennenlernt. Dann denke ich mir, okay, da gibt's garantiert eine Connection, dass da irgendwas passiert. Vor allem, weil sie genau die Szene zeigen, wo Matthias Brandt zu ihr sagt, alles, was sie hier hören, ist natürlich streng vertraulich. Und dann denkt man sich, okay, fuck, die wird das irgendwem erzählen. Das wird noch irgendwie was Böses passieren.
Ja, genau.
Haben wir noch irgendwas anderes zu Babylon Berlin zu sagen?
Wie fandst du denn das Musikstück, das die Sorokina singt in dem Drag?
Nicht schlecht. Nicht besonders glaubwürdig für 1929, aber ich müsste das jetzt nochmal anhören. Das läuft, glaube ich, noch öfter im Abspann. Ne? Ich finde aber auch die Titelmusik gut. Der Tom Tykwer, der schreibt ja auch Musik, ne? Der hat, glaube ich, auch Musik geschrieben dafür. Tom Tykwer hat auch schon damals für Loda Rent, glaube ich, den Soundtrack gemacht, selber, diesen Techno. Mhm. Aber ich finde, der Vorspann ist auch sehr stylisch. Also er hat zwar was gemeinsam mit dem Dark-Vorspann, weil der Dark-Vorspann hatte immer diese Spiegeleffekte und die haben sie auch dann dieses kreuzsymmetrische gemacht, was so ein Kaleidoskop ist. Aber ich finde das sehr cool gemacht, dass der Titel durchgehend. Ja,
nostalgisch so ein bisschen.
Ja, aber der Titel steht so durchgehend da, Babylon Berlin ist so durchgehend eingeblendet und die Schauspielernamen werden dann so rundrum und dass du die gar nicht alle lesen kannst und das ist aber ganz kurz gehalten, aber finde ich gelungen so vom Style.
Ja.
Ja. Müsste ich nochmal hören, aber dieses zur Asche, zu Staub, das ist schon, ich finde dieses Zwand dann, diese Szene natürlich auch einfach so überinszeniert, ne, also das ist, so stelle ich mir die Musiksachen in Twin Peaks vor, was ich noch nicht gesehen habe, in Twin Peaks The Return. Und ich denke mal, so ähnlich wird es dann auch werden, wenn Brian Ferry dann Anfang der zweiten Staffel auftaucht. Mal gucken. Aber Ja, also kann man auf jeden Fall sich anschauen. Wenn, wie gesagt, wenn jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme sind die ersten 8 Folgen noch in der Mediathek verfügbar. Ich fürchte, die sind nur noch bis zum 18. verfügbar. Das ist also quasi am Donnerstag, wenn die zweite Staffel anläuft, schon zu spät. Insofern, wer jetzt diese Folge gehört hat, ich hoffe, ihr habt die Serie schon gesehen. Weil ansonsten bin ich mir nicht ganz sicher, ob man das nicht nur auf Blu-ray oder DVD bekommt. Wenn man das noch gucken will. Ja,
aber auf jeden Fall freue ich mich, wenn es weitergeht. Wie ist es jetzt ab dem 18. Oktober, jetzt, also diesen Donnerstag, von jetzt aus gesprochen, kommen wieder 2 Folgen oder 3 Folgen auf einmal?
Genau, ich glaube 2. Und dann glaube ich, ich weiß nicht, ob es dann ab dann jeden Donnerstag 2 Folgen sind. Aber eventuell ist es ja auch möglich, wenn man jetzt die ersten 8 Folgen nicht gesehen hat und trotzdem diesen Podcast gehört hat, kann man ja vielleicht dann direkt in der zweiten Staffel einsteigen. Ich glaube, die werden dann wahrscheinlich auch eine längere Zusammenfassung machen, weil die machen jedes Mal eigentlich eine Zusammenfassung, dass es sehr vom linearen Fernsehen, also auf das dann auch darauf ausgelegt, dass man eben einen Einstieg finden kann durch diese Zusammenfassung.
Und dann wird es wahrscheinlich auch wieder komplett in der Mediathek stehen, oder? Sobald die erste Folge gelaufen ist. Oder?
Ich bin nicht sicher. Also, es kann sein, dass tatsächlich, also weil als ich die erste Staffel gestreamt habe, stand da eben dabei, verfügbar bis 18.10. Da habe ich mir gedacht, okay, musst du bis dahin gesehen haben. Und dann habe ich eben gesehen, dass ab 18.10. dann die nächste Folge kommt. Ich hatte erst die Sorge, das dauert jetzt noch bis nächstes Jahr, bis ich dann gesehen habe, Moment mal, das lief schon im November 2017 auf Sky, da muss das doch auch dieses Jahr kommen. Ja. Ja, also, es sei empfohlen, darauf wollte ich eigentlich hinaus, oder?
Genau. Die Romane, wie gesagt, sind bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Da gibt es insgesamt jetzt 6, glaube ich. Und der 7. ist, wie gesagt, ist schon für 30. Oktober 2018 angekündigt bei Pika. Ja.
Da musste also der gute Mann wahrscheinlich auch gegen eine harte Deadline schreiben, damit er das noch zugleich mit der Free-TV-Premiere noch der Herr Kutscher, dass es noch rauskommt, damit man da noch ein bisschen was von hat.
Damit der Pieper Verlag da noch ein bisschen was von hat. Ja.
Das war über Pop 47. Beim nächsten Mal werden wir uns der 4. Staffel Better Call Saul widmen, aber auch die gesamte Serie, also dieses Spin-off von Breaking Bad, besprechen. Die Serie ist komplett auf Netflix erhältlich und sei hiermit schon mal vorab empfohlen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann!